Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Der Muezzin ruft Allahu Akbar, Gott ist am größten. Und der Kutschenfahrer Hassan hält am Gauklerplatz von Marrakesch an und bittet seine Fahrgäste, entweder auszusteigen oder in der Kutsche zu warten, bis er sein Gebet beendet hat. Nachdem er selbst vom Kutschbock abgestiegen ist, trotten seine Pferde selbstständig weiter bis zu einem Brunnen, um zu trinken. Die Tiere scheinen das Prozedere zu kennen.
That's okay.
Das hat er uns aber schon zu Beginn der Fahrt gesagt. Oh yeah.
Ja, er sagt, er hat schon 3 Gebete ausgelassen, weil er uns herumfährt. Und dieses will er jetzt aber auf jeden Fall einhalten.
Sarah und Glenda sind Amerikanerinnen. Sarah ist 58, Glenda 25 Jahre alt. Beide sind zierlich und blond. Sarah ist Architektin, Glenda studiert Kunstgeschichte. Sie haben sich erst in Marokko kennengelernt und kurzerhand zusammengetan.
Ich war schon 3-mal in Marokko und bin nie ernsthaft belästigt worden. Aber die Männer fragen immer wieder mal nach, warum eine Frau alleine reist. Jetzt, wo wir zu zweit sind, ist das Reisen doch einfacher.
Ihre Reisegefährtin Glenda ist zum ersten Mal in Marokko. Sie trägt eine lange Hose und ein hochgeschlossenes, locker herunterhängendes T-Shirt. Eng anliegende oder weit ausgeschnittene T-Shirts blieben in den USA. Auch Shorts hat sie keine mitgenommen. Glenda hatte sich vor Reisebeginn über die Kleiderordnung in Marokko informiert. Sie ist trotzdem erstaunt.
Gefühlt 90% der Frauen tragen Hijab, ein Kopftuch, das Ohren, Haare, Hals und Ausschnitt bedeckt. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich persönlich habe in Marokko auch noch nicht eine einzige Frau gesehen, die Reisegruppen leitet. Wenn man sich jetzt hier auf dem großen Platz umschaut, dann sieht man nur Männer, die ihr Land erklären.
Inzwischen ist Hassan zurückgekommen. Er ist Fremdenführer und Kutscher in einer Person. Es geht weiter in Richtung Sux, dem größten Bazar in Afrika. Frauen, die alleine nach Marrakesch reisen, sind gut beraten, eine professionell geführte Tour zu buchen, so wie Glenda und Sarah. Auch einen Führer nur durch die Sux sollte man vorher buchen. Wer sich alleine in das Labyrinth enger Gassen traut, sollte ein gutes Gedächtnis haben und vor allem nicht zu oft seinen Fotoapparat zücken. Gerade die Sux-Händler mögen das gar nicht, erklärt der Kutscher Hassan seinen beiden Fahrgästen.
Please, for the photos.
Männer und Frauen treiben in den Sux Handel. Keiner von ihnen möchte gerne fotografiert werden. Hier gibt es hunderte Gassen. Sie sind labyrinthartig angeordnet und nach Zünften unterteilt. Es gibt Gassen mit Schlossern, welche mit Schuhmachern oder Bäckern und Eierverkäufern. In dieser engen Gasse hier sind tausende Eier auf Eselskarren und Moped-Anhängern gestapelt. Dann gibt es natürlich die Gewürzhändler und auch immer mehr Schals und Souvenirs, die von den Touristen gerne gekauft werden. Viele Europäer gehen ohne Führer in die Sux. Ich würde behaupten, fast alle verlaufen sich. Und wenn sie dann spontan jemanden bitten, dass er sie rausführen soll, dann kann es teuer werden.
Die meisten Sux-Besucher starten und beenden ihre Tour am sogenannten Platz der Gaukler. Hier gibt es Schlangenbeschwörer, Affenbesitzer, Märchenerzähler und verschleierte Frauen, die Hijab tragen und Henna-Tattoos anfertigen. Hassan, der Kutscher, schüttelt den Kopf, als die beiden Amerikanerinnen ihn bitten, an einem Henna-Stand anzuhalten.
Viele amerikanische und europäische Frauen reagieren allergisch auf die Farbmischungen, die hier am Gauklerplatz verwendet werden. Ich rate immer davon ab.
Don't buy.
Der Muezzin ruft zum Nachmittagsgebet. Auf dem Jemaa el-Fanay, dem Gauklerplatz, geht der Betrieb unverändert weiter. Gläubige Muslime, die ein Gebet ausgelassen haben, müssen es später am Tag nachholen. Der Platz gehört zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe. In früheren Jahrhunderten hatten marokkanische Häuser hier oft keine Dächer. Im Mittelalter war es darum gar nicht so einfach, in Marrakesch ein Muezzin zu sein, erklärt der deutschsprachige Reiseführer Murad Chundawi.
Damit der Muezzin damals nicht nach drinnen guckt, wie die Frauen sind, musste der Muezzin in den letzten Jahrhunderten blind sein oder ein Tuch um die Augen stellen. Ja, das war eine der Traditionen in Marokko im 11. und 12. Jahrhundert. Ja, ein neugieriges Auge kann nicht sehen, was drinnen passiert. Das hat immer mit Intimität für Frauen zu tun, mit Respekt für Frauen zu tun.
Murat Chandaoui hat sich auf deutschsprachige Führungen spezialisiert. Er trägt einen langen dunkelblauen Djellabat, das Gewand der marokkanischen Männer. Einige der Reiseführer kleiden sich betont westlich, aber ein edler traditioneller Djellabat zieht natürlich viel mehr Blicke auf sich. Murat erklärt einer deutschen Touristin den Unterschied zwischen Harem und Haram.
Und Haram in der arabischen Sprache kann man in zwei Stellungen benutzen. Haram als Substantiv oder als Adjektiv. Haram als Adjektiv, alles, was für den Muslim verboten ist, Wein zu trinken oder Schwein zu essen oder zu lügen oder jemanden zu schlagen. Und wissen Sie, das alles ist das Haram, das ist Tabu, das ist eine Sünde. Dann gibt es als Substantiv der Haram. Bei Ihnen zu Hause zum Beispiel, Ihr Haus verfügt sich über Salon, Badezimmer, Küche, Garten, Garage, Schlafzimmer. All das ist ihr Haram. Das ist ein heiliger Ort.
In einem solchen Haus, also einem Haram, gab es den Harem oder Harem. Das war der Ort, wo zum Beispiel der Pascha, König oder Wesir seine Frauen unterbrachte.
Zu dem Harem gehören die Frauen, die Eunuchen, die Sklaven, die legitimen Frauen, die Konkubinen auch, die Mutter, die Schwester, die Cousinen vielleicht, die unter dem Schutz des Paschas, des Königs, des Visiers leben. Das ist jetzt der Unterschied zwischen Haram und Harem.
Ein Haram hat heutzutage immer noch jedes Haus. Harems gibt es im modernen Marokko so gut wie keine mehr, versichert Murat.
Bevorzug im Islam bei den Frauen ist verboten. Wenn man vier Frauen hat, sie müssen alle gleich behandelt werden. Aber Mensch ist Mensch und Mann ist Mann. Natürlich, unser König Mohammed VI., jetzt, als er jetzt den Thron geerbt hat, hat neue Reformen für die Polygamie gemacht. Madame, das ist sehr selten, dass man einen Mann mit zwei, drei Frauen findet. Wirklich selten.
Murat ist ein arabischstämmiger Reiseführer. Hassan, der Fremdenführer von Sarah und Glenda, ist ein Berber. Beide Männer sind gläubige Muslime. Sarah hatte ihren Fremdenführer Hassan 3 Monate vor Reisebeginn über das Internet kontaktiert. Sie durfte sogar einige Tage bei Hassans Familie im Atlasgebirge wohnen.
Das war ein großartiges Erlebnis. Ich habe mich mit Hassans Frau angefreundet und hätte mich gerne von ihr durch Marrakesch führen lassen. Die Familie von Hassan hat das aber einstimmig abgelehnt. Mir wurde gesagt, Berberfrauen werden zu nichts gezwungen, aber manche Dinge machen sie einfach nicht.
Auch dass sie nicht fotografiert werden wollen, ist ihre eigene Entscheidung, erklärt Hassan während der Kutschfahrt.
I am Berber. I come from Atlas Mountain.
Berber sind freie Menschen. Bei uns werden die Frauen nicht unterdrückt. Bei uns tragen Frauen auch nur Kopftuch, wenn es draußen kalt ist.
Ich persönlich habe niemals eine Berberfrau ohne Kopftuch getroffen. Auch nicht, wenn es angenehm warm war. Ich glaube, die muslimischen Marokkaner fürchten vor allem unsere westlichen Vorurteile, wenn sie so etwas erzählen.
Das müssen sie aber nicht. Ich zum Beispiel habe kein Problem mit Frauen, die sich verhüllen. Ich bin römisch-katholisch und in einem Kloster in Colorado aufgewachsen. Ich kenne es also.
I can understand.